Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lurwig und wir blicken auf den stetigen Wandel von Gesellschaften und zwar anhand einer Ausstellung Ruderer, Ringer und Reiter, Motive von Sportlern in der Kunst von 1870 bis 1930. Die geänderte Wahrnehmung der MeToo-Debatte in Frankreich, einen Monat vor dem Start der Filmfestspiele in Cannes. Dann der rasante Wandel in China, dokumentiert durch die Arbeiten der Künstlerin Cao Fei. Und wir widmen uns der Transformation einer ganzen Region, dem Ruhrgebiet. Stahl, Schweiß und schreckliche Armut, Assoziationen, die man über Jahre mit dem Ruhrgebiet verbunden hat. Dort schlug ja lange das Herz der Industrie, aber dort mussten die Menschen auch lange sehr hart arbeiten, um sich über Wasser zu halten. Inzwischen durchläuft die Region seit Jahren einen Transformationsprozess, der nicht an allen Ecken immer gut gelingt. Passend zum Leben hat sich auch die Literatur gewandelt, von der Arbeiterliteratur hin zu einer stärker migrantisch geprägten. In diesen Tagen, da trifft sich die Akademie für Sprache und Dichtung im Ruhrgebiet, 71 Jahre nach ihrem ersten Zusammentreffen in Essen im Jahr 1953. Der Schriftsteller Ingo Schulze ist derzeit Präsident der Akademie und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Schulze, schon lange ist das Ruhrgebiet ja keine reine Arbeiterregion mehr. Die Zechen sind geschlossen, die Stahlwerke, die laufen auf Sparflamme. Die Region hat sich gewandelt. Wo steht die Literatur?
Ganz sicher, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe natürlich keinen umfassenden Überblick über die Literatur, die hier geschrieben wurde. Aber wir hatten doch sehr interessante Begegnungen, eine mit Ralf Rothmann und mit Norbert Wehr, der das Schreibheft herausgibt, und mit Litwiel Güzel und Lina Atfa haben den 65. oder sie wäre am 11. April 65 geworden, Barbara Köhler, die große Lyrikerin, die in Duisburg dann gewohnt hat, aber aus Chemnitz oder Umgebung stammt. Also das war ein sehr literarischer Abend, der natürlich überhaupt nicht vollständig ist, aber doch einen Eindruck vermittelt, was hier geschrieben wurde und geschrieben wird. Und das hat sich heute nochmal erweitert durch einen Vortrag über die, ja, die Literatur der Arbeitswelt, die ja auch im großen Wandel unterliegt.
Und mit Ralf Rothmann haben Sie quasi den Superstar in Anführungsstrichen der Ruhrgebietsszene beschrieben, obwohl er schon lange nicht mehr da lebt. Es gibt noch andere, Wolfgang Welt, der verkannte Popliterat, ja, und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen und ist sie auch so ein bisschen ein Spiegel dieses Schmelztiegels, der da im Ruhrgebiet an Menschen zusammenkommt aus aller Herren Länder?
Naja, wir haben das ganz bewusst auch die Innenseite des Ruhrgebiets genannt. Es gibt ja also die Literatur als Innenseite der Weltgeschichte. Und wenn man etwas über eine Zeit und einen Ort wissen will, dann muss man eben auch, glaube ich, Literatur lesen und überhaupt die Kunst zur Kenntnis nehmen. Aber Literatur erzählt einem dann doch sehr viel, weil es ja dann auch doch immer um eigene Erfahrungen geht, nur eben, dass die an einem anderen Ort gemacht wurden und vielleicht eben doch ein bisschen anders sind als das eigene. Und man erfährt faktisch etwas, aber auch durchaus eine andere Nuance des, ja, vielleicht des eigenen Gefühlshaushaltes.
Viele der Autoren, Autorinnen aus dem Ruhrgebiet haben keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund, wie sonst so häufig in der Literaturszene. Wirft das auch nochmal so einen ganz anderen Blick aufs Schreiben?
Naja, jeder zehrt ja doch letztlich, oder jedenfalls ist das bei mir so, von den eigenen Erfahrungen. Und wenn ich da jetzt Wolfgang Welt oder Ralf Rothmann nehme oder natürlich auch jemand wie Litwiel Güzel, und das sind schon Erfahrungen, die hat nicht jeder. Und das sind eben auch gerade Erfahrungen der Arbeitswelt. Und ja, ich bin jetzt nicht traurig über das, was ich erlebt habe, aber ich finde das eben doch auch notwendig über die Arbeit, oder das ist doch ein großer Teil unseres Lebens. Und das gerät meiner Ansicht nach in der Literatur manchmal sehr kurz, oder stellt sich TV-Serien vor, ja, kommen da überhaupt Arbeiter noch vor? Also natürlich hat sich auch die Arbeitswelt gewandelt, aber es ist dann schon ein großes Manko, denke ich. Also man kann da eigentlich nicht genug drüber wissen und auch, ja, über den Wandel davon.
Andererseits wird natürlich im Ruhrgebiet gerne diese harte Arbeit, oder um mal im Jargon zu bleiben, Maloche, ja auch verklärt. Ist das hilfreich? Sollte das in der Literatur stattfinden?
Ja, also die Literatur, die wir hier hatten, das ist dann so gar nicht verklärt. Und das sind ja auch Dinge, die allgemein schon lange kritisiert werden. Und auch diese wirklich gelungene Umwandlung zur Industriekultur ist natürlich auch etwas, was, wie uns auch heute nochmal bestätigt wurde, das gibt es nur seit 40 Jahren, 30 Jahren und ist toll, zieht Touristen an, aber ist natürlich jetzt auch etwas, was nicht unbedingt eine Antwort auf die brennenden Fragen von heute sind. Und es ist ja auch Ruhrgebiet für mich ein Ort, als jemand, der hier sozusagen nur zu Gast gewesen ist und gerade zu Gast ist, auch ein großer Unterschied zwischen wohlhabend und doch auch ärmeren Vierteln. Und dieses Aufeinanderprallen ist schon sehr deutlich. Und auch der war ja immer auch ein Schmelztiegel, aber jetzt ist auch viele, viele leerstehende Häuser, viele leerstehende Wohnungen, wo dann eben keine Arbeitsmigration stattfindet, sondern Menschen gerade aus Bulgarien oder Rumänien kommen, viele Roma, die einfach froh sind, ein Dach über dem Kopf zu haben und eine halbwegs menschenwürdige Behausung. Aber das ist ein neues Phänomen, über das beispielsweise relativ wenig gesprochen wird.
Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie waren länger zu Gast. Sie waren sogenannter Ruhrgebietsmetropolenschreiber von Ende 2022 bis Mai vergangenen Jahres und haben ein Buch veröffentlicht zu dem Thema zu Gast im Westen. Sie haben Ihre Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner gerne in Fußballstadien getroffen. Das ist so die zweite Flanke im Ruhrgebiet. Harte Arbeit und Fußball. Kann man da besser reden?
Naja, es sind, glaube ich, nur zwei Kapitel, die sich da drum drehen. Aber das war natürlich, war ich froh, wenn ich mitgenommen wurde. Und erstens bin ich Fußballfan, auch wenn ich da manchmal über mich selbst den Kopf schüttle. Also ich habe zwar auch Distanz dazu, aber leider Gottes mit und freue mich auch mit. Aber das gehört hier, glaube ich, dazu. Das ist ja auch wie Olivier Grouchet, der uns gestern auf Schalke führte, sagen würde, also eine Integrationsmaschine. Und es gibt nicht mehr so viele Integrationsmaschinen. Und Fußball ist da ein ganz wichtiger. Und jetzt über die Lust an dem Erlebnis da und über dieses Zusammensein ist das natürlich auch ein guter Ort, miteinander zu sprechen. Man öffnet sich da, glaube ich, einfach auch noch mal ein bisschen mehr. Es ist irgendwie ein guter Ort, um zu reden.
Das heißt, Sie waren da zu Gast eben als Metropolenschreiber. Empfinden Sie das Ruhrgebiet als Metropole, als eine Megacity?
Ja und nein. Also man kann sehr lange mit der S-Bahn fahren, wie das also, glaube ich, nicht mal in Berlin möglich ist. Andererseits merkt man doch, dass es halt einzelne Städte sind, die auch sehr darauf pochen, dass sie doch das irgendwie das bestimmte Alleinstellungsmerkmale haben. Aber ich habe das Ruhrgebiet eben auch wirklich sehr in der Bewegung erfahren, auf den Bahnhöfen. Auch dieses Gemisch von ganz vielen Menschen, was sich dann natürlich auch wieder etwas verengt, wenn man ins Museum geht oder ins Konzert oder wohin auch immer. Also das sind viele, viele Gesichter, aber für mich ist das schon dieser Ballungsraum mit diesen unglaublichen Möglichkeiten, auch kulturellen Möglichkeiten.
Und die Akademie trifft sich da jetzt? Das Ruhrgebiet hat sich gewandelt, die Akademie auch? Oder mal anders gefragt, was kann die Akademie vom Ruhrgebiet lernen?
Naja, zum einen war es die Beschäftigung ein bisschen mit der eigenen Geschichte. Das war ja eine problematische Tagung 1953. Da drohte die Akademie zu zerbrechen und hat sich hier in Essen eigentlich so am eigenen Schopf aus der Krise gezogen. Und dann ist es natürlich also die Begegnung mit der Literatur hier, die Begegnung mit dem Volkwang-Museum mit Fotografie und Worten. Wir hatten Ausflüge nach Marxloh in eine Grundschule. Der Polizeipräsident AD von Essen hat uns eine Fahrt durch Essen gemacht. Wir waren, wie gesagt, auf Schalke. Jetzt waren so die großen Ausflüge heute wie eben Zeche Zollverein oder Villa Hügel oder Margaretenhöhe. Also es ist natürlich eine Information, ein Schauen, aber eben auch wirklich der Versuch, in dieser kurzen Zeit sozial ein bisschen Bodenhaftung zu bekommen und heute Abend in der alten Synagoge eben auch die europäische Ansichten auf Antisemitismus und Rassismus. Das wird, glaube ich, ein interessanter Abend.
Über die Zusammenkunft am Abend zum Thema Antisemitismus und Rassismus, die der Schriftsteller Ingo Schulze, derzeit Präsident der Akademie für Dichtung und Sprache, gerade erwähnt hat, über diese Veranstaltung berichten wir morgen in Kultur heute. So wie sich die Literatur im Ruhrgebiet und überhaupt die ganze Region wandelt, so blickt die chinesische Künstlerin Cao Fei auf die Veränderungen in der Gesellschaft in ihrem Heimatland. Sie dokumentiert in ihren Arbeiten die leeren Straßen während der Corona-Pandemie, ein missglücktes Friedensprojekt in Form eines Freizeitparks an der chinesisch-russischen Grenze. Und sie hat in ihren Fotos den Abriss historischer Stadtteile zugunsten des vermeintlichen Fortschritts festgehalten. Faye kommentiert aber nicht, sie lässt ihre Werke für sich sprechen und so kam sie bislang immer ungeschoren an der Zensur vorbei. In ihrer Kunst, da geht es aber auch immer wieder um Roboter, um Technik, um künstliche Intelligenz und digitale Welten. Metamentary heißt die Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus, die ab heute zu sehen ist. Julian Ignatovic war dort.
Wie in einer großen, bunten Videospielhalle fühlt man sich in dieser Ausstellung. Welcome on board, flimmert es auch gleich über den ersten Bildschirm am Eingang, ehe der Schriftzug verschwindet und sich eine riesige virtuelle Stadt erhebt. Einen Bildschirm weiter grüßt ein Avatar mit Namen Oz, das alte Ego der Künstlerin Cao Fei, ein Mischwesen aus Mensch, Maschine und Oktopus. Der Oktopus mit seinen Tentakeln steht für die Maschinisierung und die Ablösung der menschlichen Arbeitskraft, der menschlichen Hände durch Technik, erklärt die chinesische Künstlerin. Ein Zeichen für die sozialen Umwälzungen und den Weg in ein postindustrielles Zeitalter, auf dem wir uns momentan befinden. An der Schnittstelle von digital und analog bewegt sich Cao Feis Kunst. Die Grenzen sind fließend. Entsprechend ist der Oktopus auch physisch anwesend in der Schau, als überdimensionales Stofftier. Neben ihm spielen Besucher Badminton oder sitzen auf Gymnastikbällen und tauchen ein ins Metaverse. Schon als 2007 die virtuelle Parallelwelt Second Life auf den Markt kam, stürzte sich Cao Fei in dieses zweite Leben. Sie erkundete dort Städte, lernte Menschen kennen und gab Interviews in der schönen neuen digitalen Welt. Das war damals eine digitale Utopie und sehr idealistisch. Mittlerweile spielt das Geld und der Kommerz eine größere Rolle. Ich sehe mich als Beobachterin im Metaversum, glaube aber nicht, dass das generell ein besserer Ort ist, sagt sie. Natürlich sind wir mittlerweile ja alle ständig an diesen unwirklichen Orten unterwegs, wie das Cao Fei in ihren Arbeiten unterstreicht. Künstliche Intelligenz übernimmt physische Arbeit, unser Geist wandert in computerisierte Systeme. Davon erzählt zum Beispiel ihr Spielfilm Nova. Kuratorin Eva Huttenlauch.
Sie ist ja eigentlich streng genommen kein Digital Native, also mit Jahrgang 1978 kennt sie vermutlich noch durchaus die analoge Welt, auch wenn in China natürlich alles sehr viel schneller war und früher dran war, als wir das im alten Europa kennen. Aber trotzdem ist sie damit natürlich irgendwie groß geworden, hat sich das angeeignet und denkt eben sehr kritisch über diese digitalen Themen nach und wie wir uns in dieser digitalen Welt aufhalten.
Geboren wurde Cao Fei in Guangzhou. Heute lebt sie in Beijing, zwei chinesische Metropolen, in denen der ökonomische und technische Wandel in den letzten 50 Jahren besonders stark spürbar ist. Ihre filmischen Arbeiten setzen sich auch immer mit der Lebensrealität in China auseinander. Allerdings nicht mit dem moralisch westlichen Outsiderblick, sondern mit der Insiderperspektive einer Künstlerin, die dort gerne lebt. Politik sei allgegenwärtig. Sie sehe sich aber nicht als politischer Akteur, sondern als Künstlerin und Dokumentarin, sagt sie. Die Interpretation der Werke liege beim Besucher. Staatliche Überwachung, ökonomische Ausbeutung oder die restriktiven Ausgangssperren während der Corona-Pandemie klingen in einigen der filmischen Arbeiten an, sind aber mehr in einem globalen als spezifisch chinesischen Kontext zu sehen. Das ist wohl auch der Grund, wieso Cao Fei weltweit so erfolgreich ist. Sie schafft Szenen und Welten, die eindrücklich sind, die überall verstanden werden, die faszinieren, aber auch Warnung sind. Und wenn am Ende der Ausstellung ein Mann in einem Freizeitpark alleine im Autoscooter fährt, dann ist das eines von so vielen aussagekräftigen Bildern über den Menschen im digitalen Zeitalter.
Julian Ignatowitsch über Metamentory, eine Ausstellung mit Arbeiten der chinesischen Medienkünstlerin Cao Fei im Münchner Lenbachhaus. Gibt es MeToo-Debatten im Metaverse? Vermutlich, hoffentlich schon. Im realen Dasein ist MeToo seit 2017 in demokratisch regierten Ländern sehr präsent. Es wird über sexuelle Belästigung vor allem auch in der Filmszene diskutiert. Nur ein Land hielt sich erstaunlich zurück bislang, Frankreich. Es gab sogar eine Gegenbewegung. Schauspielerinnen wie Catherine Deneuve hatten Angst vor einer vermeintlichen Puritanisierung der Verhältnisse wie in Amerika. Doch jetzt mit 7-jähriger Verspätung trifft es die Branche dort mit voller Wucht. Ausgelöst durch Interviews der Schauspielerin Judith Godrèche. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen den Regisseur Benoît Jacquot, mit dem sie eine Beziehung führte. Damals war sie 14, er 40. Das alles war lange bekannt. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie ihre Geschichte erzählt. Derzeit läuft eine Serie auf Arte, Icon of French Cinema, die ebenfalls das Verhältnis widerspiegelt. Godrèche prangert aber auch einen weiteren Regisseur an, Jacques Dayon. Einen Monat vor dem Start der Filmfestspiele in Cannes habe ich den in Paris lebenden deutsch-französischen Regisseur Dominique Moll gefragt, was sich geändert hat, warum die französische Filmszene nun in puncto MeToo aufgewacht ist.
Ja, also es ist nicht so, als hätte sich überhaupt nichts getan. Also tatsächlich ist die MeToo-Debatte jetzt aufgrund von Judith Godrèche richtig angekommen. Aber es gab auch Vorläufer, also mit Adèle Haenel zum Beispiel, also eine andere Schauspielerin, die, als sie sehr jung war, also 13 oder in einem Film gespielt hat, also auch dann später Vorwürfe gegen den Regisseur erhoben hat. Aber es waren also mehr so wie bei einem Erdbeben halt so Vorläufer, wo es halt noch nicht richtig gebebt hat.
Aber Sie haben gerade schon erwähnt, Adèle Haenel hat 2020 bei der Verleihung des César, des wichtigsten französischen Filmpreises, ich glaube, ziemlich laut Schande gerufen, als der an Roman Polanski ging, der ja nun auch des sexuellen Missbrauchs bezichtigt wird. Warum ist damals noch nichts passiert?
Es ist natürlich schon was passiert. Ich meine, man hat natürlich darüber gesprochen, aber also ich kann es mir auch nicht richtig erklären eigentlich. Ich meine, Adèle Haenel, als sie Schande gerufen hat, war sie nicht selber ein Opfer von Polanski, sondern hat ihn als Beispiel eines bestimmten Benehmens angeprangert. Aber in dem Fall von Judith Godrèche war halt auch ein Regisseur, also der Benoît Jacquot, der halt zur französischen Filmlandschaft gehört. Und dadurch, dass diese Beziehung, die sie hatten, über ein paar Jahre hinweg auch also sehr offen passierte. Es gab ja auch in den Zeitschriften oder so Berichte darüber und dann alle fanden das ja einigermaßen normal. Aber also es stimmt schon, dass da irgendwie die zur sexuellen Freiheit und auch zu der Idee, dass Kinder ihre eigene sexuelle Freiheit haben sollen und dass da alles ein bisschen durcheinander gebracht wurde, dass man eine bestimmte Zeit gebraucht hat, um das alles wieder abzubauen und zu sagen, nee, das ist nicht normal. Also ein 14-jähriges Mädchen, selbst wenn sie Ja sagt, hat sie nicht die Reife, um das wirklich zu wissen, was da losgeht.
Herr Moll, Sie sind selber Teil der französischen Filmszene. Sie haben im letzten Jahr 2023 den César gewonnen für Ihren Film Nacht des 12. Da geht es um einen Femizid. Also Sie leben schon lange in Paris, in Frankreich. Haben Sie das Gefühl, dass im Moment sich ein Wandel vollzieht, dass es keine weiteren Regisseure wie Jacquot oder Dorian geben wird, die ihre Vorlieben sexueller Art ausleben können? Wandelt sich da was?
Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Aber auch, weil sich halt junge Frauen oder viel mehr trauen, öffentlich darüber zu sprechen oder sich zu beklagen, also bei der Produktion oder auch bei der Polizei oder der Justiz, weil man früher halt wahrscheinlich immer Angst hatte, das würde jetzt der Karriere schaden. Und da hat sich jetzt also schon etwas geändert, aber was nicht heißt, dass jetzt alles toll ist und überhaupt nichts mehr in diesem Sinne passieren würde.
Das heißt, die MeToo-Debatte oder Moi aussi, wie die Seite, die Judith Godrèche ins Leben gerufen hat, heißt auf Französisch, steht noch am Anfang in Frankreich?
Auf jeden Fall muss man weiter wachsam sein und nicht sagen, dass jetzt alles erledigt ist. Aber gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass man nicht, also denke ich, dass man nicht in eine Situation rutscht, wo jetzt jeder jeden überwacht und der geringste Verdacht eines unangemessenen Benehmens jetzt aufgebauscht wird und auch wo die sozialen Medien diese Justiz ersetzen, was dann auch schnell in Selbstjustiz ausarten kann. Es ist schwierig, das richtige Gleichgewicht zu finden. Also ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, wenn das so dargestellt wird von der so diese Granda Familia, also die große Familie des Kinos, der Grande Famille du Cinéma, wo jeder alles weiß und jeder jedem Rückendeckung gegeben hat. So ist das auch nicht. Es stimmt, dass es lange akzeptiert wurde oder als normal angesehen wird. Und damit muss jetzt natürlich Schluss sein.
Aber dass dann an der Ikone Gérard Depardieu gekratzt wird, irgendwann, das steht wahrscheinlich nicht an, oder? Solange Herr Macron die schützende Hand über Gérard Depardieu hält, wird sich daran nichts ändern, dass er machen kann, was er will?
Naja, also dass Macron sich da eingemischt hat und gesagt hat, dass Frankreich stolz auf Depardieu ist, obwohl da diese Szenen gezeigt wurden, wo er in Südkorea total abschätzige Bemerkungen über Frauen von sich lässt. Es gibt ja auch also Anschuldigungen gegen ihn, die von der Justiz bearbeitet werden. Ich glaube nicht, dass weil Macron seine schützende Hand über ihn hält, dass er vor allen Verfolgungen sicher ist. Auf jeden Fall denke ich, dass niemand mehr mit ihm arbeiten wird, weil er sich so beschissen benommen hat, dass niemand mehr das Risiko eingehen will, mit ihm zu arbeiten. Und wahrscheinlich werden auch die Geldgeber kein Geld mehr geben. Es wird sehr schwierig sein, einen Film mit Depardieu zu finanzieren.
Dominik Moll, deutsch-französischer Regisseur, über den aktuellen Stand der MeToo-Debatte in Frankreich. Ein deutlich erfreulicheres Thema dürfte für viele Franzosen die Olympiade sein, die bevorstehenden Olympischen Spiele. 100 Jahre nachdem die Wettkämpfe das erste Mal in Paris und Umgebung ausgetragen wurden, finden sie nun wieder statt. Zum Jubiläum, da gibt es viel Pomp und Pathos und natürlich auch ein kulturelles Rahmenprogramm, das bereits jetzt gestartet ist. Aktuell zeigt das Musée Marmottan Monet die Ausstellung Enjeu, les artistes et les sports. Ebert Spreng hat die Ausstellung gesehen.
Ein Gemälde mit einer Gruppe von etwa 30 bunt gekleideten Reitern erwartet die Betrachterinnen und Betrachter im ersten Raum. Sie sind für den Start zu einem traditionellen Rennen in offenem Gelände aufgereiht. Es ist kein Zufall, dass dies ein englisches Rennen ist. Kurator Bertrand Tillier erklärt die Einflüsse Englands auf Frankreichs erwachendes Interesse für Sportereignisse.
Seit den 1830er Jahren entwickelte sich in Frankreich eine große England-Mode. Der moderne Sport ist ein Beispiel dafür. Nach Frankreich kommen damit Sportarten, die britische Eliten praktizierten. Ihr Leitbild ist der sportliche Gentleman.
Ebenfalls im ersten Raum hängt ein weiteres Motiv aus dem Pferdesport, das Edgar Degas als farbintensives Gruppenbild vor nur angedeutetem Hintergrund mit rauchenden Industrieschloten inszeniert. Das seit der Antike fast erloschene Interesse am sportlichen Wettkampf entsteht in der entwickelten industriellen Revolution neu und gipfelt in den um die Jahrhundertwende neu aufgelegten Olympischen Spielen.
In diesem anglophilen Trend war Pferdesport angesagt, Segelsport und Rudern, Golf und Tennis. Alles Disziplinen, die zunächst nur gehobene Schichten praktizierten. Aber dann demokratisierten sie sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts und wurden zu einer universellen Kultur.
Die Ausstellung betont die Begeisterung der Impressionisten für Sportmotive und ihren Spaß an eigenen sportlichen Aktivitäten. Paul Signac ist dafür ein prominentes Beispiel, ebenso wie der wohlhabende Sammler, Impressionistenförderer und Maler Gustave Caillebotte.
Er war Maler und selbst auch Sportler. Er hatte eine ausgeprägte Segelleidenschaft und besaß etwa 30 unterschiedliche Boote. Einige hatte er selbst konstruiert. Wenn er dann den heimischen Yerre-Fluss malt oder die Taucher und Segler, dann malt er zugleich sein soziales Milieu, das des wohlhabenden Bürgertums.
Auffällig gehängt hat das Team im Musée Marmottan Monet ein großformatiges Werk des Gustave Courbet. Es zeigt eine selig dreinblickende Frau auf einer heute nicht mehr gebräuchlichen Surfbrettkonstruktion. Sie ist eine der wenigen weiblichen Sportdarstellungen aus der Zeit von 1870 bis 1930. In dieser Zeit gründete Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Moderne, traute Frauen aber bestenfalls zu, Männern Lorbeerkränze aufzusetzen. Mammouton-Museumsdirektor Eric
Demazière.
Wir haben ihm das Wiederaufkommen der Olympischen Spiele zu verdanken. Aber er dachte, dass Frauen nur zum Zuschauen taugen. Die mussten also selbst dafür kämpfen, dass sie im Sportkontext sichtbar werden. Immerhin waren dann bei den 1924er Spielen in Paris Frauen zu erleben, zum Beispiel beim Fechten, das wie der Tennis eine der ersten femininen Sportarten war.
Zu Beginn der Schau sehen wir nicht nur die wenigen sporttreibenden Frauen in ungeeigneten Gewändern. Im letzten Raum ist dieser Sportkörper fast nackt und Motiv für fotografische Bewegungsstudien. Auch das Militär will nun wissen, was für die perfekte Performance wichtig ist.
Die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 traumatisierte die französische Gesellschaft, rief Revanchegefühle hervor und alarmierte die Armee. Die forcierte nun die sportliche Ausbildung. Viele Champions, vor allem im Pferdesport, waren Militärs. Der Mann, der für eine Herakles-Plastik von Antoine Brodel Modell stand, war ein sporttreibender Offizier.
Ungefähr mit der Zeit der Olympischen Spiele von 1924 in Paris, an die Frankreich jetzt, 100 Jahre später, anknüpfen will, endet das Zeitfenster der Enjeu-Ausstellung. So kann sie die ideologische Vereinnahmung des Sportlerkörpers im faschistischen Massenspektakel ignorieren. Aber sie zeichnet mit ihren 160 Werken reichhaltig den Weg vom aristokratischen Bewegungsspiel zum massenbewegenden Sportevent nach.
Ebert sprang über Enjeu. Die Ausstellung ist noch bis September in Paris zu sehen. Und jetzt bleiben die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Das Filmgeschäft in Hollywood war sehr lange Zeit männlich dominiert, ist es ja stellenweise auch heute noch. Elena Coppola gehörte zu den Frauen, die ihre eigenen Ambitionen zugunsten des berühmten Ehemannes Francis Ford Coppola zurückgestellt und erst sehr spät eigene Projekte realisiert hat, wie den Film Paris kann warten aus dem Jahr 2016. Der Film ist autobiografisch und erzählt von der Ehefrau eines weltbekannten Regisseurs, die mit einem anderen Mann einen abenteuerlichen Roadtrip erlebt. Elena Coppola war bis dahin filmisch vor allem durch ihre Dokumentation über die extrem stressigen Dreharbeiten von Apocalypse Now bekannt geworden, einem von Francis Ford Coppolas bekanntesten Filmen über den Vietnamkrieg, bei denen es hinter den Kulissen immer wieder krachte. Das Ehepaar Coppola war 61 Jahre verheiratet, auch die Kinder Sophia und Roman sind als Filmemacher bekannt geworden. Gestern ist Elena Coppola im Alter von 87 Jahren in Kalifornien gestorben. Das Goethe-Institut gehört zu einem wichtigen kulturpolitischen Akteur der deutschen Außenpolitik. Sprachunterricht und Kulturvermittlung in 158 Instituten in 98 Ländern. Seit 2020 wird das Institut von der Ethnologin Carola Lenz geleitet, die im Februar angekündigt hat, ihre Amtszeit, die im November endet, nicht zu verlängern. Die großen Herausforderungen für das Institut durch eine veränderte Welt, aber auch Gesellschaftslage, sei mit ihrer Forschungsarbeit nicht mehr vereinbar, so Lenz. Im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk äußerte sich Carola Lenz auch zu den Verwerfungen im Kulturbetrieb nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem folgenden Gazakrieg.
Einladen und sich hart auseinandersetzen heißt nicht zustimmen. Also indem ich jemanden die Chance gebe, in einer Podiumsdiskussion oder bei einem kulturellen Event seine Position zu äußern, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mir diese Position vollumfänglich zu eigen mache. Also insofern, ich werbe dafür, den Boykott nicht mit Gegenboykott zu beantworten, sondern ich werbe für die Auseinandersetzung, die durchaus auch hart in der Sache sein kann.
Das Interview der Woche mit Carola Lenz steht in der DLF-Audiothek und ist morgen um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk zu hören. Der aktuelle Modetrend Quiet Luxury ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wofür der Modemacher Roberto Cavalli stand. Seine hautengen Hosen oder zarten Seidenkleider zierten Animal Prints, Strass, Perlen und Glitzer. Getragen wurde das unter anderem von Popstars wie Madonna, Jennifer Lopez oder Lenny Kravitz. Roberto Cavalli, geboren 1940 in Florenz, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht erschossen wurde, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, studierte später Kunst und gründete 1970 sein Modelabel und blieb dem Geist der 70er Jahre in seiner Mode immer treu. Exzess ist Erfolg, so seine Devise. Das galt durchaus auch für sein Privatleben. Gestern ist Roberto Cavalli im Alter von 83 Jahren gestorben.
Und das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend, unter anderem mit folgenden Themen. Der Iran beschlagnahmt ein Containerschiff mit Bezug zu Israel. Und es gibt außerdem einen Ausblick auf die China-Reise von Bundeskanzler Scholz. Am Mikrofon von Kultur heute Susanne Durwig. Danke für Ihr Interesse.